Jobs for Moms,
dein Elternpodcast mit Hanna
und Anke.
Mit spannenden Themen
rund um die Vereinbarkeit
von Familie
und Beruf. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jobs for Moms, dein Elternpodcast mit mir, Hanna.
Und mit mir, Anke. Tochter und Mutter.
Also. Du auch?
Ja, ich auch.
Oh, Entschuldigung. Töchter und Mütter, kann ich genau sagen.
Es ist schon völlig verwirrend. Falls ihr jemals jetzt zum ersten Mal einsteigt, Hanna ist meine Tochter und ich bin deren Mutter, um das hier klarzustellen.
Und ich habe auch Kinder, also sind wir beide Töchter und Mütter.
Rollenvielfalt.
Ich schätze mal, ihr seid jetzt endgültig verwirrt. Schön, dass ihr noch dran seid. Wir bleiben beim Thema Konflikte und heute befassen wir uns mit Belohnung und Bestrafung, beziehungsweise dem Erleben von Belohnung und Bestrafung, dem Erteilen, sage ich mal, den aktiven Part von Belohnung und Bestrafung und der Sinnhaftigkeit von Belohnung und Bestrafung im Erziehungsalltag und im Rahmen der bedürfnisorientierten Erziehung. Da passt es, sagen wir mal, nicht perfekt hinein.
Ja, im Vorgespräch, das gerade jetzt stattgefunden hat, ja. Und wir haben einfach jetzt mal das Mikro eingeschaltet, sprachen wir darüber, dass wir ja aus zwei verschiedenen Generationen kommen und auch wenn ich in einem ganz liebevollen Elternhaus aufgewachsen bin, würde ich sagen, dass das Thema Belohnung und Bestrafung ein Thema war, was uns in der Kindheit, also meine Generation, meinen Freundeskreis begleitet hat.
Mhm.
Aus der Situation heraus bin ich dann schon nach einigen Reflexionsphasen, die aber noch lange nicht abgeschlossen waren und noch nicht sind, Mutter geworden. So, du als Tochter hast dann praktisch so
mit profitiert.
Profitiert,
von deiner Reflexion profitiert.
Gut, okay, aber auch mit dem, wie Belohnung und Bestrafung, wenn ich da so drauf schaue oder zurückschaue, zum normalen Alltag gehört hat.
Ja, doch auch bei meinen Freundinnen doch auch.
Ja.
Also meine Generation ist ja komplett mit Belohnung und Bestrafung aufgewachsen, gibt es weniger Ausnahmen.
So würdest du das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also was ist allein für Bestrafungen, für schlechte Noten gab, für zu spät nach Hause kommen, für nicht an Absprachen halten, wie das zur Verheimlichung von Sachen bei meinen Freundinnen geführt hat.
Ja, stimmt.
Das war bei uns nicht so, weil ihr das nicht so machen wolltet.
Dennoch würde ich rückblickend sagen, gäbe es Situationen, wo auch ich aus heutiger Sicht anders handeln würde.
Und gibt's ja nicht perfekt gewesen. Ist natürlich.
Ja, das wollte ich jetzt öffentlich auch nochmal sagen. Ist natürlich schlimm, bis zur nächsten Folge ist das natürlich auch ausradiert. Ich denke, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, wie da mit diesem Thema denn umzugehen ist, jetzt für euch als Elterngeneration, dass sich dadurch, durch Belohnung und Bestrafung, ein Wertesystem etabliert, was ganz schnell die Schubladen aufmacht, das ist richtig, das ist falsch.
Du bist gut und du bist schlecht.
Ja, und das ganz tief wirkt.
Ja, und das liegt natürlich auch daran, dass jemand, der damit aufgewachsen ist, diese Schubladen schon hat und dass es sehr schwer ist, das beiseite zu stellen und allen Ernstes anzunehmen, dass es nur vielleicht nur mein richtig und mein falsch gibt und dass es jemand anders sehen könnte.
Ja.
Allein auf den Gedanken zu kommen, bedarf ja schon großer Reflexion, das überhaupt für möglich zu erachten. Und dann auch noch anzunehmen, dass es auch in meiner Situation jetzt so sein könnte. Und genauso möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, das ist auch der Ansatz, den ich verfolge, das ist ein Ansatz, den gerade viele für sinnvoll erachten. Und gleichzeitig ist es mit Sicherheit nicht der einzig richtige. Auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten, denn das ist ja auch ein internes Problem, wenn ich sage, ich mach das so und das ist die einzig richtige Art. Nee, das ist die einzig richtige Art für mich.
Ja.
Okay. Und ich kann für niemand anderen entscheiden. Ich kann die Vor- und Nachteile benennen. Nur jeder darf das anders sehen, denn sonst widerspreche ich ja dann schon, bevor ich angefangen habe, dem System.
Ja, da muss aber das bestraft werden.
Ja, ganz genau. So sehe ich es auch.
Also, wenn du sagst vielleicht, dass du ganz kurz deinen Ansatz, den du jetzt hast, in vielleicht einem oder zwei Sätze zusammenfasst, wenn du das so schilderst, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten. Und dann hätte ich danach noch eine Frage, aber erstmal das.
Ich verzichte auf Belohnung und Bestrafung. Jedenfalls gebe ich mir Mühe. Das heißt im Prinzip, ich verzichte auf Wenn-Dann-Sätze und auch auf Wenn-Dann-Strukturen.
Mhm.
Das heißt, bei uns gibt's nicht dann irgendeine Art von Süßigkeit, Medienkonsum, bla bla bla, wenn irgendwas besonders gut läuft, sondern es gibt sie oder es gibt sie nicht. Es gibt auch keine Form von Bestrafung. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich ein Mensch bin und auch ich die Kontrolle insofern verliere, dass ich laut werde, dass ich Dinge sage, die ich nicht sagen wollte und so weiter, was dann eine Form von Bestrafung ist, die ich dann sehr bedauere und die ich dann hinterher mit den Kindern bespreche und sage, dass ich das so nicht machen will, dass ich so nicht die Mama bin, die ich sein will, und dass sie so richtig sind, wie sie sind. Also darauf kommt es mir im Wesentlichen, kommt es mir darauf an, dass die Kinder intrinsisch motiviert Dinge tun, um zu erlernen, was heißt es, gesellschaftstauglich zu werden, zu sein.
Also freiwillig zu kooperieren.
Freiwillig zu kooperieren mit echter Freiwilligkeit. Heißt auch nicht so was Verstecktes.
Also nichts Manipuliertes.
Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, du darfst auch keine Hausaufgaben machen, dann musst du dich eben morgen damit auseinandersetzen, was deine Lehrerin dazu sagt. Das ist keine Freiwilligkeit. Sondern entweder ich entscheide, es werden Hausaufgaben gemacht, oder ich sage, es ist okay, keine Hausaufgaben zu machen und ich setze mich mit der Lehrerin auseinander, ne, zum Beispiel.
Okay, das heißt, je nach Alter des Kindes mit zu berücksichtigen, was ist das Kind eigentlich in der Lage zu entscheiden, wo entscheidest du oder ihr als Eltern, und ihr tragt von euren Entscheidungen die Konsequenzen.
Also das heißt, wir tragen alle Konsequenzen, wir sind für alles verantwortlich, was diese Kinder machen, immer. Weil es unsere Kinder sind. Wir sind von Gesetzes wegen verantwortlich und auch tatsächlich und auch moralisch. Und diese, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Abwägung oder das Abtasten von wie viel Autonomie geht und wie viel Führung ist noch erforderlich, das ist wahrscheinlich der Hauptjob. Ja.
Ja, okay. Ich hatte gestern ein ganz interessantes Gespräch mit einer Mutter, die das so formulierte, wie wichtig es eigentlich wäre, bevor man überhaupt in die Familienplanung geht, sich darüber als Paar zu verständigen, welche Werte beide haben, unterschiedliche, gemeinsame, und welche Werte schließlich, wenn Kinder da sind, denn so die Grundlage auch bilden, wo jeder und jede dann sagt, so das möchte ich dann auch weitergeben. Und dass man sich ganz oft darüber nicht verständigt. Und wenn Kinder da sind, plötzlich merkt, oh, innerlich finde ich jetzt, wie mein Partner reagiert, falsch, oder wie meine Kinder reagieren, falsch, urteilte das in meinen Schubladen, weil ich mir nicht vorher die Zeit genommen habe oder nehmen konnte, gar nicht auf die Idee kam, zu klären, was ist denn für mich eigentlich wichtig? Und das auch noch, also weder mit mir selber, geschweige denn mit Partner. Und das fand ich eine wirklich nochmal guten Hinweis, wie wenig wir so uns damit auseinandersetzen, wie wir so reinplumpsen in die Partnerschaften, in die Familienplanung, in das, was dann schließlich das bunte Leben ausmacht. Ich bin eine Vertreterin davon, nicht allzu viel zu planen, aber das hat mich wirklich sehr nachdenklich zurückgelassen, dass es da gar keine großen Vorbilder gibt, sich darüber vorher zu verständigen.
Ja, Werte sind ja Bedürfnisse. Also jeder Wert, ne, wenn wir so Toleranz, Respekt, was da immer allen so wahnsinnig wichtig ist,
wenn
es gut läuft, auch Liebe oder Schutz oder was auch immer, das sind ja auch Bedürfnisse. Nicht jedes Bedürfnis ist ein Wert, nur jeder Wert ist auch ein Bedürfnis. Und sich darüber klar zu werden, welche, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, unverhandelbar für uns sind.
Ja.
Das ergibt mit Sicherheit großen Sinn. Und dann kommen die Kinder und dann bringen die notgedrungen noch mal ganz andere Werte mit, die sie plötzlich brauchen.
Es mit gibt
Kinder, die bringen plötzlich irgendwas mit wie Tierwohl oder was auch immer, wo es denn, also was vielleicht jetzt nicht als alleroberstes Prinzip der Familie bisher galt, oder Menschlichkeit in einem ganz neuen Sinn. Die haben ja irgendwie so einen unvoreingenommenen Blick auf das alles. Und sich dann auch darauf einzulassen, was Kinder, sobald sie sprechen können, auch so mitzuteilen haben. Ja. Finde ich auch wirklich spannend.
Ja.
Und jetzt, also diese Bedürfnisse oder diese Werte abzusprechen, ja, das erfordert ja dann auch im Prinzip doch wieder möglicherweise viel Wissen über Konfliktgespräche, damit es keins wird.
Das ist richtig. Wir sind beim Thema Belohnung und Bestrafung. Also Werte spielen eine Rolle, beziehungsweise die Kenntnis der Bedürfnisse der eigenen, die des Partners, die der Kinder. Und wir befinden uns aber jetzt in Situationen, wie auch schon in den Folgen vorher besprochen, Stresssituationen, eng getaktet, dichter Arbeitsalltag, da auch Konflikte, Rollenkonflikte, Zeitkonflikte, Ressourcenkonflikte. Mhm. Und wie schnell sind wir dabei, wenn dann, da würde ich nochmal drauf zurückkommen wollen, wenn dann Situationen aufzubauen, damit es zügig geht, damit es funktioniert,
klappt ja auch.
Damit ist jetzt die Frage, mein Bedürfnis nach Struktur, Ordnung, Ergebnissen, Erfolg funktioniert?
Ja, also das ist natürlich der Grund, ist erstens, wir haben das so gelernt und zweitens, natürlich funktioniert das. Das ist im Prinzip, wenn ich es jetzt ganz platt zusammenfasse, Herrschen durch Angst, weil ich meine Machtposition, die ich ja habe, ausnutze, die ich würde sagen missbrauche, ist eine Interpretation. Ob das jetzt Missbrauch ist oder nicht, kann jeder für sich selbst beurteilen. Für mich ist das ein Missbrauch der elterlichen Macht, wenn ich die Bedürfnisse meines Kindes ja insoweit komplett umgehe. Und jetzt nochmal ganz deutlich, natürlich entscheide ich, wann wir vom Spielplatz nach Hause gehen. Ich entscheide, ob wir zum Kindergarten, zur Schule gehen. Ich entscheide, ob es jetzt Abendessen gibt. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu, ach so, mein Kind braucht jetzt noch Spiel und Spaß. Nee, dann mache ich jetzt den ganzen Tag anders und bleib noch 4 Stunden auf dem Spielplatz. Nein, nein, nein. Also natürlich entscheide ich. Ja, also das ist echt nicht nochmal ganz deutlich sagen, weil es geht mir gar nicht um antiautoritär hier, sondern es geht mir nur um Sehen, um das Sehen und Wahrnehmen und Benennen der Bedürfnisse des Kindes und auch darum, dass es dann im Zweifel ist es dann eher mein Job zu sagen, pass auf, ich heb dich jetzt vorsichtig hoch und ich sag das und das Kind hört mich im Prinzip schon gar nicht mehr, weil es so schreit und strampelt und nicht nach Hause will und ich nehme es dann trotzdem und ich halte es lieb. Ich nehme es nicht ruckartig und zerre es mit nach Hause, sondern ich nehme es, weil ich weiß, ich kann hier als einziger Erwachsene in der Situation erkennen, was bedeutet das denn jetzt? Welche Konsequenzen hat es denn, wenn wir jetzt länger hierbleiben? Dann verschiebt sich das Abendessen, dann ist es, vielleicht ist es jetzt schon eskaliert, weil das Kind so müde ist. Deshalb gehen wir vielleicht auch früher als eigentlich angenommen. So, das ist meine Verantwortung. Und die nehme ich nicht wahr, indem ich das Kind erpresse oder indem ich dem Kind die Verantwortung gebe und sage, ja, hör mal, also dann bist du aber nachher ganz müde, dann schaffen wir aber nicht mehr noch was vorzulesen. Das ist ja auch alles, wenn dann.
Sehr, ich glaube, das ist mit der Schlüssel. Wenn wir den nochmal gerade unterstreichen oder im Text fett drucken würden, würden wir schreiben, wir können auf Wenn-Dann-Szenarien erst verzichten, jetzt mache ich selber eine Wenn-Dann-Formel auf, wir es geschafft haben, in die volle Eigenverantwortung zu kommen und uns dieser gesamten Dimension klar werden, dass ausschließlich wir für die Bedürfnisse, die wir selber haben, zuständig sind, die nicht delegieren an die Reaktion der Kinder und dass wir auch dafür verantwortlich sind, wie eine solche Situation, Spielplatz, länger bleiben oder essen gehen, schließlich ausgeht. Das bedeutet, dass wir nochmal 3 Schritte zurückgehen müssten. Eigentlich in einer der vielen Folgen, die wir schon gemacht haben, weil wir dort wieder landen. Wie schaffe ich es denn, da in die Eigenverantwortung zu kommen?
Ja.
Und wie schaffe ich es, wenn ich jetzt diese Folge höre, zu sagen, ich ändere was? So, Belohnung, Bestrafung, ihr könnt damit was anfangen. Was kann ich denn machen, um einen ersten Schritt zu tun, um das auszutesten, welche Alternativen ich denn habe? Wo würdest du sagen, wäre da zu beginnen?
Ja, im besten Fall wahrscheinlich nicht bei der immer kritischen Situation, sondern bei einer einfachen Situation, einer kleinen Situation, wo ich vielleicht, weiß nicht, am Essenstisch sage, wenn du jetzt aufstehst, dann gibt's nichts mehr. Oder ich kann nicht für jemanden entscheiden, was eine einfache Situation ist, weil wenn Abend die Situation
nehmen wir die mal. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist dann vielleicht so eine ganz alltägliche.
Ja, und dann statt, also dann ist ja in uns, ist ja dann ganz oft dieses, man muss am Tisch sitzen bleiben, sonst gibt's nichts mehr. Kurz mal ein, also was wirklich am allermeisten hilft, ist, dich zu fragen, wie war es denn in meiner Kindheit? Was wäre denn passiert, wenn ich am Essenstisch aufgestanden wäre? So, und dann nicht aufhören mit, was wäre dann passiert, sondern wie ging es mir dann? War ich dann alleine? War ich dann traurig? War ich dann sauer? War ich ohnmächtig? War ich hungrig? Und was hätte ich gebraucht in der Situation? Wahrscheinlich ganz viel Schutz, Orientierung, was passiert, so. Und das heißt, wenn das bei uns so abläuft, dass das gar nichts mit der Hier-und-Jetzt-Situation zu tun hat, sondern dass wir das überstülpen aus unserer Kindheit, weil unser Nervensystem in Panik gerät. Wir kommen in so eine Kampf-Flucht-Freeze-Situation, weil das Kind vom Essenstisch aufstehen will. Ist gar nicht gefährlich, weiß unser Nervensystem nicht, weil das gelernt hat aus unseren, aus also in Kindheit. Das ist lebensgefährlich. Ich verliere den Anschluss an die Gruppe, ich krieg kein Essen und so weiter. Sondern sich zu fragen, okay, was braucht denn dieses Kind? Also immer erst bei uns selbst anfangen. Was braucht das Kind? Braucht das Kind jetzt wirklich Bewegung? Dann auch nicht komplett jetzt alles der Autonomie überlassen, sondern anleiten. Okay, pass auf. Ich habe eine Idee, willst du die hören? Ja. Nur wenn nicht, dann Empathieschleife, nochmal eigenes Thema. Renn jetzt von hier bis zur Küche, bis zur Couch, dreimal. Ich zähle. Und dann setz dich wieder hin. Und das ist, wenn das dann geht, dann fühlt sich das unglaublich toll an. Und ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt, ist die in den Augen des Kindes zu sehen, was ist hier jetzt ganz anders? Und dann
wie meinst du das, in den Augen des Kindes zu sehen?
Das ist ja, wird dir überrascht sein. Wenn vorher immer kam, dann ist das Abendessen zu Ende, dann kannst du direkt in dein Zimmer gehen.
Okay.
Ne, weil das kommt ja aus uns rausgesprudelt, wenn wir getriggert sind.
Ja.
Wenn, dann, dann bist du ein schlechter Mensch. Ja. Das sagen wir nicht, nur das kommt an. Und das zu ändern, schätze ich mal, Aufgabe bis zum 18. Lebensjahr.
Okay, wir sind jetzt bei den kleinen Situationen und das wäre so eine, wo du einfach jetzt als Alternative eine Option, okay, was könnte dahinter stecken? Ja. Warum möchte das Kind
eigentlich auch? Könnte Spiel und Spaß sein, könnte was ganz anderes sein. Könnte auch sein, dass das Kind traurig ist, erschöpft vom Tag. Das ist nur.
Oder es schmeckt nicht.
Es kann alles sein. Nur sie überhaupt. Das zu fragen ist ja neu, wenn wir vorher gesagt haben.
Okay, das was zu fragen, sich selber erstmal und dann das Kind? Oder
ich frage mich selbst, was das Kind und dann mache ich einen Vorschlag und dann sehe ich es ja. Also ich sehe ja auch, ob jetzt das Kind gerade unruhig ist und Bewegung braucht oder ob es so komisch überdreht, kribbelig ist und eigentlich Ruhe, müde.
Und du entschärfst dadurch einen Konflikt beziehungsweise lässt dich gar nicht erst drauf ein.
Ja, und zwar, weil die Grundfrage ist ja ganz oft, warum kooperiert mein Kind nicht einfach? Und dann einmal kurz weiterfragen, warum kooperiere ich denn eigentlich nicht?
Okay.
Und dann, also Hand aufs Herz legen, wirklich buchstäblich in der Situation tief durchatmen. Das hier ist nicht meine Kindheit. Das hier ist neu. Ich kann es anders machen, wenn ich will.
Ja. Und das zeigt, wie tief sich das eingegraben hat. Die Erfahrung aus der eigenen Kindheit, die wir nicht bewusst reflektieren, bestimmen praktisch unsere Gefühle und damit unsere Reaktionen und unsere Aktionen im Erwachsenenleben.
Ganz viele Studienergebnisse, die genau das zeigen.
Ja, und wird einfach in Situationen, wo wir emotional unter Stress geraten oder beziehungsweise die uns in Stress geraten lassen, läuft das Programm ab.
Ja.
Das als Motivationsperspektive, wie würdest du das beschreiben, was der Verzicht auf Belohnung und Bestrafung bringt und im Erwachsenenalter für Folgen hat, was du dir wünschst, was du dir da vorstellst.
Das bringt in dem Moment und auch für die dauerhafte Bindung mit dem Kind echte Verbindung, weil, und Vertrauen, ne? Also, dass das Kind weiß, so wie es ist, darf es ruhig sein und wir finden dann eine Lösung. Und das führt natürlich zu starken Bindungspersönlichkeiten im Erwachsenenalter, die sich Menschen suchen, die bereit sind, freiwillig mit nach ihren Bedürfnissen zu schauen, die bereit sind, echte Gespräche zu führen, die reflektionsbereit sind, weil sie es seit ihrem kleinen Kindalter gesehen haben, wie es funktioniert und die ein starkes Selbst entwickeln, weil sie wissen, dass sie zählen, dass die eigenen Bedürfnisse wert sind, gesehen zu werden. Und dann darf sich jede, die hier zuhört, mal fragen, wie das bei ihr oder ihm ist. Und da können wir noch das einflechten, was wir auch noch sagen wollten, weil das, da bin ich eben schon ein bisschen vorbeigeprescht mit dem, dass es um Bedürfnisse hier geht, nicht um Wünsche. Also das, was ich jetzt gesagt habe, diese Verbindung und die Bindung und das Selbst, das erfordert nicht, dass ich jeden Wunsch meinem Kind von den Augen ablese und sage, ach, oh, jetzt braucht es noch einen Schokopudding, sondern ich erkenne, was dahinter steht und bringe dem Kind bei, zu sehen, was dahinter steht. Denn Wünsche sind im Prinzip Lieblingsstrategien. Also das Kind ist zum Beispiel müde und seine Lieblingsstrategie wäre jetzt Zucker in Form eines Schokopuddings, um nochmal so richtig mitmachen zu können. Und ich kann als Mutter entscheiden, ich sehe, das Kind ist müde, dieses Kind kriegt Schlaf, obwohl es Schokopudding will. Das heißt, das ist wirklich ein enorm wichtiger Unterschied zwischen dem Wunsch des Kindes und dem dahinterstehenden Bedürfnis. Denn wir haben immer ein Gefühl, wir haben ein unerfülltes oder erfülltes Bedürfnis, auf das das Gefühl hinweist. Und wenn es unerfüllt ist, brauchen wir eine Strategie zur Erfüllung. Und da gibt's ganz viele, Tausende, die bei jedem unterschiedlich sind und in jeder Situation unterschiedlich ausgeformt sein können. Und da kann ein Wunsch entstehen, eine bestimmte Strategie anzuwenden.
Ja, okay.
Und das zu erkennen und zu unterschreiben.
Ja. Und darauf reagieren wir, glaube ich, dann als Eltern auch auf diese Wunschstrategien, die dann unseren Bedürfnissen aber absolut zuwiderlaufen.
Ja.
Also das Thema Eigenverantwortung, vielleicht können wir das nochmal in die nächste Folge mitnehmen, was es heißt, gewaltfrei, elterliche Fürsorge dann auch tatsächlich so umzusetzen, dass es durchaus Situationen gibt, da geht es gegen die Wünsche der Kinder und erfüllt dennoch deren Bedürfnisse, die dahinter liegen.
Auf jeden Fall.
Und ich finde, das ist sehr komplex. Und das Fingerspitzengefühl und die Sensibilität zu entwickeln, sich selber gegenüber, so wie du das beschreibst, ist das und so, da würde ich dir zustimmen, ist das Schritt Nummer eins, um dann in der Interaktion mit den Kindern das so in Stresssituationen gewaltlos, gewaltfrei umzusetzen. Ich finde, das ist sehr anspruchsvoll.
Ist es, und ich kann
und es lohnt sich aber. Da war ja die Frage zuvor. Also es
auf jeden
für
Fall.
Die Kinder, wie du es beschrieben hast, und ich glaube, es wirkt auf uns selber natürlich und durchaus auch auf die Partnerschaft.
Ja, und es heilt auch, ne? Also was wir eben so angesprochen haben, was auch als inneres Kind bezeichnet wird, was das in uns, wenn wir getriggert sind, auslöst. Und jedes, was braucht das Kind wirklich und wir kümmern uns darum, heilt ja auch so ein Stück in uns, wenn wir uns das erlauben. Da möchte ich jetzt nochmal quellenweise mitteilen, dass wir hier ganz viel uns auf Marshall Rosenberg beziehen, die gewaltfreie Kommunikation, und auch auf Kathi Weber, die das Konzept der lila Liebe entwickelt hat. Und ich kann beide als Quelle sehr empfehlen, um da nochmal tiefer einzusteigen und sich damit zu beschäftigen, weil also das allein das Thema gewaltfreie Kommunikation füllt ja Bücher über Bücher über Bücher, und Kathi Weber hat es im Prinzip so ein bisschen ins Hier und Jetzt übertragen auf Eltern-Kind. Situation nochmal angepasst, und es ist beides absolut empfehlenswert.
Weil es praxisorientiert sofort
Und es, und da ist einfach der wesentliche Punkt ist, versuch nicht so ein bisschen gewaltfreie Kommunikation anzuwenden, sondern das wahrhaftig zu leben, zu fühlen. Es geht schon mindestens so viel um die Haltung wie um die Formulierung. Wie blicke ich denn auf meine Mitmenschen?
Ja, wir kommen immer wieder wirklich in diesen tiefer liegenden Teil in uns.
Ja.
Und bevor wir schließen, einfach noch, wenn ich mir das so vorstelle, welchen Job du hast und Belohnung und Bestrafung ja durchaus in unserem Rechtssystem ein grundlegendes Gerüst ist, um Verhalten zu konditionieren, Fragezeichen, oder um Gesellschaft das zu ermöglichen, dann würde ich auch da nochmal ein dickes Fragezeichen dran setzen, weil die freiwillige Kooperation vielleicht auch zu ergänzen wäre, um uns als Gesellschaft dahingehend zu entwickeln, dass wir wissen, wozu wir das eigentlich tun, wozu wir manches tun und manches lassen.
Ja, ich habe eben schon von Kathi Weber gesprochen und sie hat gesagt, wir können mal beobachten, ob wir das Wort müssen benutzen. Und wenn wir hinter dem, was wir so dringend müssen, kein Bedürfnis finden, warum wir es erfüllen wollen, dann können wir es auch sein lassen. Und das stimmt. Und wir werden in aller Regel eins finden, was wir erfüllen wollen, und dann ist es freiwillig.
Okay.
Und das alles, also dieses Thema Freiwilligkeit, das ist einfach auch riesengroß. Das ist riesengroß und gesellschaftlich gesehen natürlich noch viel größer. Das scheinen wir irgendwann aufgehört zu haben, an unsere eigene Art zu glauben.
Ja, es gibt, aber darüber mehr in anderen Folgen, durchaus Grund für Optimismus, dass wir das schaffen und in diesem Zwiespalt Rechtswissenschaften, Rechtssystem plus dem, was wir jetzt gerade besprechen, steckt einfach auch noch jede Menge Stoff für Podcast-Folgen.
Auf jeden Fall. Das war ja eine kompakte
ganz
Folge
kompakt.
Mit großem Inhalt, finde ich.
Aber wirklich, wie der Matschaka, super gemacht. Lasst es euch gut gehen, schaut auf euch selbst, probiert etwas aus und der Weg auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten, beginnt wie immer bei uns selbst, wenn wir in uns selber auf Bestrafung verzichten, uns nicht beschimpfen und auch auf Belohnung verzichten, indem wir einfach das machen, was wir denn brauchen, wäre einfach ein Mikro. Super Schritt.
Ja, wir haben so ein Buch, das ich weiß leider nicht, wer es geschrieben hat. Der Löwe in dir heißt es. Da gibt es so eine Seite und da steht, der Gedanke daran ist so fürchterlich. Doch willst du was ändern, dann ändere dich.
So. Okay, so, wir danken der philosophischen Juristin
genau.
Und Elternberaterin. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.